sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit den Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen dich und gegen den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn unterdessen war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist dieser hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin ja versucht, über dieses Evangelium zu predigen, aber das geht heute nicht. Das heißt, es geht heute nicht, weil wir heute in der Reihe der Fastenpredigten stehen. Und daher wäre einmal zunächst die erste Frage an euch, ob ihr nach der Zeitumstellung ausgeschlafen seid für den Ablass. Darum geht's heute, um den Ablass. Ein bisschen ein sperriges Wort für uns und ich glaube, es braucht ein bisschen eine Korrektur, dass wir verstehen. Für mich war das selbst auch immer wieder bereichernd, als ich mich mit der Katechese beschäftigt habe. Spes non confundit, die Hoffnung soll nicht zugrunde gehen von unserem Heiligen Vater, die er uns zum Heiligen Jahr geschenkt hat. Und heute eben der Ablass. Zeichen der Hoffnung. Denn es geht um die Hoffnung in diesem Jahr, die ja auch die zweite göttliche Tugend ist, neben dem Glauben und der Liebe. In drei Schritten möchte ich versuchen, uns den Ablass nahezubringen. Erstens, wozu denn ein Ablass? Zweitens, was ist ein Ablass? Und drittens, wie gewinnt man einen Ablass? Erstens, wozu ein Ablass? Wie gesagt, ich glaube, für viele Christen, vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt hier ist oder zuhört, ist noch nicht so ein richtiges Verständnis da, was ein Ablass ist. Vielleicht hat man noch so im Kopf die Zeit der Reformation im 15. Jahrhundert, wo das Ablasswesen in der Kirche in ein komisch falsches Licht gerückt wurde, wo man sozusagen mit dem Geld in den Himmel kommen konnte, in Anführungszeichen. Und das hat alles sozusagen promotet ein Ablassprediger mit Namens Johann Tetzel. Und bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war aber der Ablasshandel, wie man das benannt hat, in der Kirche streng geregelt. Ja? Und nur bis bestimmte Sündenstrafen konnten durch Geld, und jetzt hat die Kirche schon immer dafür zugefügt, aber niemals ohne tätige Reue erlassen werden. Ja? Und Tetzel, dieser Ablassprediger, der auch ganz aus der Reformation kommt, das, was Luther damals auch gesetzt hat mit den Ablass, mit den Thesen, der übertrieb das in vollem Ausmaß, es war eine Polemik da mit seinen Parolen, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, so. Das war der Slogan. Und deshalb müssen wir das korrigieren. Und die Kirche hat es noch nie so verstanden. Das Verständnis ist völlig falsch. Komplett. Es geht nicht um Geld, sondern es geht um die Gnade der Vergebung. Was komplett anderes. Und zwar durch die Gnade der Vergebung, was Jesus Christus uns erworben hat am Kreuz. Darum geht's. Um dadurch eine Hoffnung zu haben in unserem Herzen, dass wir in ihm die Vergebung der Sünden empfangen. Mehr noch, dass wir das erfahren, leibhaftig, insofern wir wollen, und dabei in unserem Herzen eine Herzensreue entwickeln, die frei ist von Angst. Und deshalb, Brüder und Schwestern, ist der Ablass ein Zeichen der Hoffnung und nicht ein Zeichen des Geldes. Es ist ein Zeichen der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes. Auf die Barmherzigkeit Gottes. Und der Ablass ist ein Geschenk und eine Hilfe, die uns die Kirche anbietet, um unser Herz gleichsam vom Herrn versöhnen und heilen zu lassen. Denn unsere Hoffnung, Brüder und Schwestern, liegt ja darin, dass wir uns sehnen nach dem ewigen Leben. Oder wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wir können uns innerweltlich hier nicht einrichten, obwohl wir das gern tun würden. Aber dort in das ewige Leben können wir nur eingehen, wenn wir uns vorher vor unseren Sünden gereinigt haben. Ein Sünder kann nicht in den Himmel kommen, ist ja logisch. Wenn dort die Liebe ist, wie soll ich denn mit einer Nichtliebe in die Liebe kommen? Das ist ja ein Widerspruch. Diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben, der heilige Augustinus hat das einmal so formuliert: Wenn ich erst einmal ganz dir anhangen werde, er spricht von Gott, mit meinem ganzen Ich, dann wird kein Schmerz, keine Mühsal mich mehr bedrücken und mein Leben ganz von dir erfüllt, wird erst dann wahres Leben sein. So sagt es Augustinus. Und was wird dann diese Gemeinschaft im ewigen Leben kennzeichnen? Können wir weiterfragen? Das Glückseligsein, das Glück, sagt die Kirche. Das Glückseligsein, ja. Auch wenn wir vorher in diesem Leben vielleicht armselig sind. Aber armselig ist ja auch ein schönes Wort. Wenn ich arm bin, bin ich selig. Das ist die erste Seligpreisung. Selig, die arm sind im Geist. Ja? Dieses ganz angewiesen sein auf diesen Schöpfer, der dich glücklich machen will, bereits schon hier. Papst Franziskus benennt es so in seiner Bulle, Nummer 21, wer das nachlesen will. Er sagt, die Glückseligkeit zunächst einmal ist die Berufung eines jeden Menschen, ein Ziel, das uns alle betrifft. Jeden, klein wie groß. Und er sagt, welches Glück erwarten und ersehnen wir denn? Eine vorübergehende Freude, eine flüchtige Befriedigung, die einmal erreicht, immer mehr verlangt, in einer Spirale der Gier, in der die menschliche Seele nie gesättigt, sondern immer leerer wird. Wir brauchen ein Glück, das sich endgültig erfüllt in dem, womit wir uns selbst verwirklichen. Ein starkes Wort. Selbstverwirklichen wird in der Welt ganz anders gesehen. Wir brauchen ein Glück, mit dem wir uns selbst verwirklichen können. Und dann sagt er, nämlich in der Liebe. Damit wir schon jetzt sagen können, ich bin geliebt, also bin ich. Ich bin geliebt, also bin ich. Das heißt nicht, das sind jetzt meine Worte, ich bin geliebt, also tue ich. Ich bin geliebt, weil ich bin. Du bist Sein als Liebe. Das bist du. Immer wieder sage ich es. Weil es so wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir es ranlassen, wer wir sind. Ja? Und dann sagt er weiter, ich bin geliebt, also bin ich, und ich werde für immer in jener Liebe existieren, die mich nicht enttäuscht und von der mich nichts und niemand wird trennen können. Stellt euch das vor. Das muss man verkosten. Das muss man schmecken. Das muss man in sein Herz lassen. Niemand wird dich mehr enttäuschen. Nichts und niemand kann dich von der Fülle der Liebe trennen. Immer gut. Nix Bauchweh, nix Kopfschmerzen, nix. Der andere geht mal auf den Senkel, nix. Gut sein, lieben. Diese Sehnsucht sollte also das Ziel unseres Lebens sein, als lebendige Hoffnung in unserem Herzen sein. Und noch einmal, um dorthin zu kommen, sollten wir versöhnt, sozusagen versöhnt und geheilt einmal sterben können. Ja? Das ist, wie wir wissen, alle ein Lebensprozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es ist ein Weg. Ein Weg bis zu unserem Tod, bis zu unserem Heimgang in den Liebeschoß des Vaters. Und Brüder und Schwestern, und genau dazu hilft uns die Kirche mit dem Geschenk des Ablasses. Genau dazu. Vor allem auch im Blick, und das ist der nächste Punkt, auf das Gericht Gottes. Ja, denn wir werden einmal am Ende der Zeiten gerichtet. Und jetzt zitiere ich wieder den Heiligen Vater, Nummer 22. Auch hier im Blick auf das Gericht Gottes sollten wir nicht in Angst verfallen, wenn wir daran denken, gestraft zu werden, Denn das Gericht Gottes, sagt er, der die Liebe ist, kann sich nur auf die Liebe stützen. Vor allem darauf, ob wir sie gegenüber den Bedürftigsten, in denen Christus, der Richter selbst, gegenwärtig ist, praktiziert haben oder nicht. Das heißt, haben wir in unserem Leben geliebt oder nicht? Das ist das Kriterium. Das ist das alles entscheidende Kriterium. Gott wird sich niemals, wenn ihr am Gericht seid, für eure Sünden interessieren. Sünde interessiert ihn nicht. Ihm ist es egal, sondern ihm ist es nicht egal, ob du in deinem Leben geliebt hast oder nicht. Er fragt dich nach der Liebe. Das ist dein Kapital für den Himmel und sonst nichts. Das waren jetzt meine Worte. Und jetzt sagt der Heilige Vater weiter, in der Heiligen Schrift heißt es daher, du hast dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst und wir auf dein Erbarmen hoffen, wenn wir selber vor Gott stehen. Und hier zitiert er Weisheit 12. Papst Benedikt XVI. Schrieb mal dazu Folgendes. Im Augenblick des Gerichts erfahren und empfangen wir dieses Übergewicht seiner Liebe über alles Böse in der Welt und in uns. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Hört euch mal diesen Satz an. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Was meint er damit? Das ist der Zustand des Fegfeuers. Ich bin gestorben, ich sehe die Liebe, möchte dahin, kann aber noch nicht, weil ich gereinigt werden muss. Das brennt in mir wie Feuer, Fegfeuer. Das ist der Schmerz der Liebe, das Feuer. Und das muss so unsäglich brennen in uns, dass wir es kaum aushalten, diesen Schmerz der Liebe, wenn wir da hinwollen. Stellt euch mal vor, ihr wollt zum Geliebten und könnt noch nicht hin. Deswegen ist es etwas Positives. Es ist eine Reinigung in der Liebe. Das Gericht betrifft also die Erlösung, auf die wir hoffen und die uns Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung erlangt hat. Es soll uns also für die endgültige Begegnung mit ihm öffnen. So, und das war jetzt, ich will das so hinführen, dass wir verstehen, was der Ablass ist. Und jetzt sagt der Papst in seiner Bulle, und da man in diesem Zusammenhang nicht denken kann, dass das begangene Böse verborgen bleibt, muss es gereinigt werden, um uns den endgültigen Übergang in Gottes Liebe zu ermöglichen. Und in diesem Sinne versteht man auch die Notwendigkeit, für diejenigen zu beten, die ihren irdischen Weg vollendet haben, diese Solidarität im Fürbittgebet für die armen Seelen. So ist der Jubiläumsablass Kraft des Gebets in besonderer Weise für diejenigen bestimmt, die uns vorausgegangen sind, damit ihnen die volle Barmherzigkeit Gottes zuteil wird. Der Ablass lässt uns also entdecken, wie grenzenlos Gottes Barmherzigkeit ist. Es ist kein Zufall, dass einst die Begriffe Barmherzigkeit und Ablass austauschbar waren. Weil eben dieser die Fülle, der Ablass, der Vergebung Gottes ausdrücken soll, die keine Grenzen kennt. Und jetzt sind wir beim zweiten Schritt. Wozu ein Ablass? Was ist ein Ablass? Wir können den Ablass nicht ohne das Sakrament der Versöhnung verstehen, die Beichte. Ich zitiere, das Sakrament der Buße gibt uns die Gewissheit, dass Gott unsere Sünden vergibt. Die sakramentale Vergebung ist nicht nur eine schöne geistliche Chance, sondern ein entscheidender, wesentlicher und unverzichtbarer Schritt für den Glaubensweg eines jeden Menschen. Dort erlauben wir dem Herrn, unsere Sünden zu vernichten, unsere Herzen zu erneuern, uns wieder aufzurichten und uns umarmen zu lassen. Denkt an das Gleichnis heute. Und uns sein zärtliches und barmherziges Gesicht zu zeigen zu lassen. Es gibt in der Tat keinen besseren Weg, Gott kennenzulernen, als sich von ihm versöhnen zu lassen und seine Vergebung zu erfahren. Verzichten wir nicht auf die Beichte, sondern entdecken wir wieder neu die Schönheit des Sakramentes der Heilung und der Freude. Letare. Die Schönheit der Vergebung der Sünden, so der Heilige Vater. Und jetzt zitiert er weiter, wie wir jedoch aus der eigenen Erfahrung wissen, hinterlässt die Sünde Spuren. Wir könnten auch sagen Wunden, um uns und in uns. Sie hat Folgen. Nicht nur äußere im Sinne von Folgen des begangenen Bösen, sondern auch innere, insofern als jede Sünde, selbst eine geringfügige, eine schädliche Bindung an die Geschöpfe nach sich zieht, was der Läuterung bedarf, sei es hier auf Erden, sei es nach dem Tod im sogenannten Purgatorium im Fegfeuer. Daher bleiben in unserem schwachen, vom Bösen verführten Menschsein Folgen der Sünde. Diese werden durch die Ablässe beseitigt. Und zwar immer durch die Gnade Christi, der, wie der heilige Paul der VI. Schrieb, wieder ein schönes Wort, unser Ablass ist. Christus ist unser Ablass. Eine solche intensive Erfahrung der Vergebung öffnet unweigerlich das Herz und den Verstand für die Vergebung. Das Vergeben ändert nicht die Vergangenheit. Es kann nicht ändern, was bereits geschehen ist, und doch kann es Vergebung ermöglichen. Ein Prozess. Ja? Die Zukunft zu verändern und anders zu leben, ohne Groll, ohne Verbitterung, ohne Rache. Die Zukunft, die durch die Vergebung erhellt wird, erlaubt es, die Vergangenheit mit anderen, gelassenen Augen zu sehen, auch wenn sie immer noch mit Tränen benetzt ist. Soweit der Heilige Vater. Großartige Worte. Also die Lehre über die Ablässe und deren Anwendung in der Kirche hängen also mit dem Bußsakrament zusammen. Und so heißt es im Katechismus 1471, und so ist ein Ablass, ein kirchlicher Nachlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden vor Gott, die hinsichtlich der Schuld im Bußsakrament, in der Beichte, schon getilgt sind, also vergeben wurden, aber durch die Schuld noch einer Reinigung bedürfen. Ja? Verständlich. Die Kirche gewährt Ablässe durch die Vollmacht, die ihr Christus gegeben hat, in Verbindung mit bestimmten Gebeten, guten Werken, Sakramenten. Der Ablass ist also ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes und fördert die Umkehr und Heilung der Gläubigen, so sagt der Katechismus. Das ist ein Ablass. Und jetzt der letzte Punkt. Und diesen vollkommenen Ablass können wir in diesem Jubiläumsjahr, das wir gerade begehen in der Kirche, gewinnen. Und die apostolische Pönitentiarie hat Bestimmungen erlassen, die erforderlich sind, um einen Jubiläumsablass zu gewinnen und die kirchliche Praxis des Ablasses fruchtbar zu machen. Wie gewinnt man einen Ablass? Ein Jubiläumsablass im Jahr 2025. Vorweg, wer das nochmal nachlesen will, wir haben Flyer gedruckt, hinten liegen sie auf, können sich gern einen mitnehmen. Wie gewinnt man einen Ablass? Jeder Christ kann den vollkommenen Ablass einmal für sich selbst oder für einen Verstorbenen gewinnen. Ja? Für sich selbst oder für einen Verstorbenen. Bedingungen für einen vollkommenen Ablass sind Empfang der Beichte, Empfang der Kommunion, Gebet in den Anliegen des Heiligen Vaters, also Glaubensbekenntnis, Vater unser, Ave Maria und das Ehre sei dem Vater, entschlossene Abkehr von den Sünden und eben ein besonderes Ablasswerk. Was kann ein besonderes Ablasswerk sein? Zum Beispiel der Besuch oder die Wallfahrt einer Wallfahrtskirche. Jetzt mache ich eigene Werbung für Maria Schutz, denn wir sind heilige Städte hier. Um dort in Maria Schutz oder wo auch eine Ablasskirche immer in der Diözese Wien ist, gibt ja viele, andächtig die Messe mitzufeiern, die Beichte zu empfangen, das Stundengebet von mir aus zu beten, Kreuzweg, Rosenkranz, eucharistische Anbetung zu halten, Stille in der Stille im Gebet zu verweilen und dann abzuschließen mit einem Vater unser, einem Glaubensbekenntnis und einem Ave Maria. Also Besuch einer Wallfahrt kann ein Ablasswerk sein in diesen Praktiken, an Volksmissionen teilnehmen, Exerzitien machen, an Fortbildungen teilnehmen, Werke der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit verrichten, Kranke, Gefangene, alte Menschen und einsame Behinderte zu besuchen und so weiter. Im Übrigen darf ich wirklich euch einladen, diese Bulle einmal zu lesen von Papst Franziskus. Ist nicht sehr viel und es sind einfach stärkende Worte, das versteht jeder. Und so möchte ich schließen mit den Worten wieder aus der Bulle, Spes non confundit, die Hoffnung soll nicht zugrunde gehen, Nummer 22. Ungeachtet der Norm, dass nur ein vollkommener Ablass pro Tag gewährt werden kann, also ihr könnt jeden Tag einen Ablass gewinnen, vollkommen, können die Gläubigen, die den Akt der Nächstenliebe zugunsten der armen Seelen im Fegfeuer vollbracht haben, wenn sie sich rechtmäßig ein zweites Mal am selben Tag dem Sakrament der Kommunion nähern, den vollkommenen Ablass zweimal am selben Tag erlangen, der aber nur für die Verstorbenen gilt. Also mit anderen Worten, wenn du ein zweites Mal zur Heiligen Kommunion gehst, und das ist erlaubt, kannst du, und für die armen Seelen das aufopferst, kannst du einen zweiten vollkommenen Ablass gewinnen. Durch diese doppelte Opfergabe, sagt Franziskus, wird eine lobenswerte Übung übernatürlicher Nächstenliebe vollzogen, durch die die Gläubigen, die noch auf Erden leben, zusammen mit denen, die ihren Weg bereits vollendet haben, aber im mystischen Leib Christi vereint sind, damit ihnen die Barmherzigkeit Gottes zuteil werde. Möge Christus unser Ablass sein. Amen.